Brokkoli, Haferflocken und Vollkornbrot, eigentlich klingt das ja nach Lehrbuchernährung. Trotzdem klagen viele Menschen genau damit über Völlegefühl, Druck im Bauch oder auch unangenehme Blähungen. Wieso kann also ausgerechnet so gesundes Essen Beschwerden machen? Liegt es an FODMAPs, an zu vielen Ballaststoffen oder steckt doch mehr dahinter? Genau darüber wollen wir heute in dieser Episode sprechen, Alex. Und da sind jetzt schon so ein paar Begriffe gefallen, die auf jeden Fall erklärungsbedürftig sind, finde ich.
Ja, und eigentlich geht es ja genau darum, Thorsten. Es stellt sich ja die Frage, kann mir gesunde Ernährung auf die Nerven gehen? Also, was passiert, wenn ich auf einmal sage, ich ernähre mich total gesund, habe aber einen Blähbauch, mir geht's nicht gut, habe ein Völlegefühl? Ja, mache ich jetzt irgendwas falsch oder ist das richtig oder dauert das jetzt einfach nur eine Zeit lang? Und diese Frage höre ich wirklich ganz oft auch von ganz vielen unserer Zuhörerinnen, wenn die nämlich sagen, hey, ich habe doch jetzt alles richtig gemacht, wieso geht's mir nicht so toll dabei? Und ich glaube, das ist super gut, dass wir uns da heute mal drüber unterhalten, weil ich glaube, das kann ganz vielen von euch da draußen helfen, wenn sie sich schon gesund ernähren, wie sie alles richtig machen können.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ich glaube, viele kennen dieses Gefühl. Man isst plötzlich bewusster, also auf jeden Fall mehr Gemüse, mehr Vollkornprodukte, vielleicht morgens mal gesundes Porridge. Und statt sich leichter zu fühlen, fühlt sich der Bauch auf einmal voller an. Das ist so ein Phänomen, was ganz, ganz viele Menschen beschreiben, die eine Ernährungsumstellung machen. Was passiert denn da physiologisch eigentlich im Darm, Alex? Wenn jemand seine Ernährung, ich sag mal in Anführungszeichen, verbessert und der Körper aber erstmal mit einem Blähbauch reagiert, ist ja irgendwie doof.
Natürlich ist das doof. Aber andererseits ist es ja eigentlich auch genau das, was wir wollen. Nicht unbedingt den Blähbauch, der leider die Konsequenz davon manchmal ist, sondern ja natürlich den positiven Effekt. Weil, habe ich jetzt eine sehr gesunde Ernährung, Thorsten, was passiert? Die Aktivität in meinem Mikrobiom steigt natürlich deutlich an. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Aber diese ganzen Ballaststoffe, bestimmte Kohlenhydrate, gelangen natürlich größtenteils unverdaut in den Dickdarm. Und dort werden sie dann von Darmbakterien fermentiert. Und das ist ja erstmal gut, das wollen wir ja auch. Weil dadurch werden diese ganzen tollen, gesunden Fettsäuren hergestellt, Butyrat und ähnliches, was super gesund ist für unsere Darmgesundheit. Deshalb ist das ja ganz essentiell. Aber was entsteht als Nebenprodukt? Unangenehme Gase, die natürlich dazu führen, dass ich diesen Blähbauch kriege. Und habe ich natürlich mehr Substrat, also mehr Material für meine Bakterien, habe ich auch automatisch mehr Gasproduktion. Und natürlich verändert sich dadurch meine Darmflora, aber die braucht ja auch ein bisschen Zeit für so eine Form von Adaption. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass der Körper sagt, du, ich habe damit leider ein Problem, wenn ich jetzt auf einmal so viel zu tun habe und das Mikrobiom sich vielleicht erstmal ein bisschen überfordert fühlt von all diesen Dingen, die du da oben reingeschmissen hast.
Ich habe ganz zu Beginn schon einen Begriff genannt, FODMAPs. Da sollten wir jetzt mal genau drauf schauen, weil der fällt relativ häufig, dieser Begriff, wenn es um das Thema Ernährungsumstellung geht, aber selten wird wirklich erklärt, was eigentlich dahinter steckt. Also was bedeutet das genau, dieser Begriff FODMAPs?
Es ist eigentlich nur ein Akronym für eine Gruppe von Kohlenhydraten. Heißt einfach nur, jeder Buchstabe bedeutet einen gewissen Begriff dahinter. Heißt fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das bedeutet, es klingt jetzt erstmal total kompliziert und umfangreich. Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Das sind einfach gewisse Arten von Kohlenhydraten, die im Dünndarm sind, aber dann natürlich noch den Weg weitergehen in den Dickdarm und dort dementsprechend verarbeitet werden. Das heißt, sie werden einfach im Dünndarm nur schlecht oder halt unvollständig aufgenommen. Schlecht klingt jetzt erstmal komisch, weil man denkt, das wäre jetzt automatisch nicht gut. Nein, gewisse Bestandteile davon sind natürlich super wichtig, die dann im Dickdarm natürlich erst seine volle, ja, Entfaltung bringen können. Aber das ist halt das ganz Entscheidende daran. Und wie funktioniert das überhaupt? Relativ einfach. Denn all diese Stoffe, die hat im Dünndarm jetzt nicht mal so einfach wie einfache Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Wir reden jetzt nicht von den einfachen Nudeln oder sowas oder von dem Stückchen Zucker, was sofort verstoffwechselt wird, sondern von den Sachen, die ein bisschen komplexer sind. Thorsten, du kennst ja auch sowas wie zum Beispiel Fructose oder Laktose. Ne, das sind ja so Sachen, wo man weiß, das verstoffwechselt ja nicht jeder so gut. Ne? Mhm. Und um die geht es eigentlich hauptsächlich. Und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt. Das sind Foodmaps, also kannst du dir so vorstellen wie etwas komplexere, ungewohntere Kohlenhydrate, mit denen der Körper erstmal was anfangen muss.
Jetzt ist die Frage, was machen denn diese Kohlenhydrate im Darm genau? Also es ist ja schon interessant, man isst eigentlich gesunde Lebensmittel und trotzdem reagieren manche Menschen irgendwie ja komisch drauf. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel so Sachen wie die Zwiebeln, wie den Brokkoli oder auch Hafer. Also das sind sehr gesunde Nahrungsmittel, aber Menschen reagieren wirklich deutlich sensibler drauf. Was passiert da denn genau?
Das ist ganz interessant. Es gibt natürlich erstmal ein paar allgemeine Effekte. Die sind logisch. Das heißt, du hast immer, wenn du solche Sachen deinem Körper zuführst, einen osmotischen Effekt. Osmotischer Effekt bedeutet einfach nur, es wird Wasser in den Darm gezogen, weil Foodmaps einfach dazu führen. Bedeutet, der Darminhalt wird voluminöser. Ist ja erstmal gut, weil ich bekomme zum Beispiel einen weicheren Stuhl dadurch, weil ich einfach eine Form von Stuhlvermehrung auch habe. Aber natürlich kann dadurch auch eine Art von erstmal Druck- oder Völlegefühl entstehen. Und weil ja die Foodmaps im Dünndarm nicht gut verstoffwechselt werden, gelangen sie in den Dickdarm. Dort werden sie sehr schnell von Bakterien fermentiert und dann entstehen halt diese ganzen Gase. Und dadurch auch automatisch mehr Volumen. Das sind erstmal die klassischen Aspekte. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, Thorsten, kennst du vielleicht einige Leute, die sagen so, oh, wenn ich das esse, bin ich total aufgebläht. Und andere Leute sagen, stört mich überhaupt nicht. Und da ist nämlich jetzt das entscheidende Ding. Jeder Mensch ist da ein bisschen unterschiedlich, weil zum Beispiel hat jeder ein anderes individuelles Mikrobiom. Das ist eigentlich wie so ein Fingerabdruck, so kannst du dir das vorstellen, ist bei jedem Menschen einzigartig. Das heißt, der eine reagiert auf gewisse Lebensmittel mehr, der andere weniger. Dann hat jeder auch eine etwas andere Transportkapazität im Dünndarm. Das heißt einfach nur, wenn du dir jetzt vorstellst, Thorsten, sowas wie Fructose oder Laktose, hast du damit Probleme oder ist das bei dir gar kein Problem?
Bei mir ist kein Problem.
Sehr gut, das ist toll. Aber du musst dir vorstellen, wenn die in deinem Dünndarm sind und die werden dort super verstoffwechselt, dann schaffen die ja quasi gar nicht den Weg noch in den Dickdarm. Wenn die dort aber ankommen und du hast zum Beispiel ein Laktoseproblem oder ein Problem mit Fructose, sagt der, oh, jetzt habe ich aber einen Auftrag, weil der Job wurde nicht erledigt. Dann hast du natürlich auch viel mehr Fermentation. Na, das heißt, es hängt dann auch so ein bisschen davon ab, was bist du für ein Typ, was kannst du gut und was kannst du nicht so gut verstoffwechseln. Und ganz billig gesagt, jeder hat auch eine etwas andere Darmgeschwindigkeit. Also bei dem einen wird Nahrung viel schneller weitergeleitet als beim anderen. Und klar, kannst du dir vorstellen, ist das relativ lange im Dünndarm unterwegs und kann dort sehr gut verstoffwechselt werden oder wird das schnell weitergeschickt in den Dickdarm und dort fängt das dann an zu arbeiten. Deshalb ist das wirklich bei jedem nochmal so ein unterschiedlicher Punkt. Deshalb kann man gar nicht sagen, bei dem einen funktioniert super, beim anderen nicht, sondern es gibt wirklich bei jedem etwas individuellere Reaktion und das kann auch von Lebensmittel zu Lebensmittel unterschiedlich sein. Und das ist ja auch das Spannende daran.
Ich würde mir ganz gerne mal den Brokkoli ein bisschen genauer angucken. Grundsätzlich hat der ja den Ruf, super gesund zu sein. Gleichzeitig sagen aber viele davon, bekämen sie eben diesen aufgeblähten Bauch. Würdest du sagen, liegt es daran, dass Brokkoli vielleicht insgesamt so ein bisschen problematisch ist oder hängt das eher so an der Menge, wie viel ich davon esse bei der Mahlzeit, vielleicht sogar an der Zubereitung, ob der gedünstet ist, kurz gedünstet, lange gedünstet oder vielleicht auch einfach an der Tagesform? Da gibt es ja doch recht unterschiedliche Erfahrungsberichte in der Hinsicht.
Das ist mir, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dafür eine Lanze zu brechen. Brokkoli ist an sich ernährungsphysiologisch extrem wertvoll. Ne, das ist reich an Ballaststoffen, das hat viele sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Das ist ja auch das Lustige, Thorsten, dass wir uns heute über Lebensmittel unterhalten, die alle gesund sind. Wir unterhalten uns ja gerade nicht über den Burger oder irgendwas Kompliziertes, wo man eh weiß, das ist nicht toll für den Körper, sondern wir reden ja gerade darüber, welche Probleme machen mir gesunde Lebensmittel. Und deshalb möchte ich dafür erstmal eine Lanze brechen. Fast alles, was wir heute besprechen, ist super gesund. Man muss sich halt nur damit auseinandersetzen, wie führe ich das meinem Körper am besten zu. Und da hast du schon gerade das Stichwort genannt. Worauf muss ich denn da achten? Ob es nun die Menge ist, die Zubereitung? Nehmen wir erstmal die Menge. Eigentlich ist es ganz billig. Wenig ist erstmal leicht zu verstoffwechseln. Also es ist halt gut, erstmal mit einer kleinen Menge anzufangen, um zu schauen, wie reagiert mein Körper darauf, wenn der vielleicht bisher noch nie wirklich den Brokkoli gesehen hat. Das könnte ja auch was anderes sein. Könnte ja auch der Rosenkohl sein oder der Blumenkohl. Also die Menge ist erstmal ganz entscheidend. Dann die Zubereitung. Natürlich auch super wichtig, weil, Thorsten, kannst du dir vorstellen, klar, wenn ich etwas roh esse, stell mal vor, du isst jetzt den Brokkoli roh, ist das für den Körper natürlich schwerer verdaulich, als wenn du den gedämpft hättest, gekocht hättest, weil dann die Zellstrukturen einfach besser aufgeschlossen werden und leichter verträglich sind. Und ja, die lustige Idee, die du gerade noch hattest mit Röschen oder diesen Strunk essen, was ist besser, was ist weniger gut? Erstmal ist beides gut zu essen, aber natürlich, die Röschen obendrauf sind feiner, sind besser verträglich. So ein Strunk ist natürlich sehr faserreich, schwerer verdaulich. Deshalb ist der nicht automatisch schlecht, ne? Aber es hat oft der Teil, der dann vielleicht eher so ein bisschen Probleme macht. Und deshalb sollte man darauf dann schon achten, wenn man das Ganze zubereitet, ob man dann eher sagt, ich bereite das lieber ein bisschen zu über eine leicht gedämpft, vielleicht auch gekocht, eher eine kleinere Portion, dann bist du bestimmt auf der sicheren Seite.
Bei den Haferflocken gibt es ja ähnliche Phänomene. Die gelten ja schon mal so grundsätzlich als das Musterbeispiel für ein gesundes Frühstück beispielsweise. Warum können denn ausgerechnet Porridge, Overnight Oats oder auch ein sehr ballaststoffreiches Müsli einigen Menschen wirklich auch Probleme machen? Das heißt morgens direkt in Form eines Völlegefühls oder sogar Druck im Bauch. Und das würde mich mal interessieren, Alex, spielt es dabei eine Rolle, was man noch dazu gibt? Also gerade so beim Porridge, da kann man ja zum Beispiel die Äpfel reintun, die Nüsse, den Joghurt oder vielleicht auch Samen. Das machen ja auch viele Menschen.
Also erstmal, was dabei ganz wichtig ist, wieso gerade Haferflocken? Das, was da ganz entscheidend ist, die können unfassbar stark aufquellen. Das hast du ja vielleicht auch schon mal gesehen, Thorsten, wenn du sowas mal zubereitest. Ne, das mit Kontakt mit Wasser lässt das eine Zeit lang stehen. Die quellen einfach extrem stark auf. Das ist ja erstmal auch gut. Die haben super hohen Ballaststoffgehalt. Gerade diese Beta-Glucane, die ich extrem wichtig finde, weil die ganz tollen Effekt haben für unsere Gesundheit. Aber was habe ich davon? Natürlich durch diese krasse Quellfähigkeit binden die ganz viel Wasser, vergrößern ihr Volumen und der Magen wird einfach extrem stark gedehnt. Und das kannst du schon als Völlegefühl wahrnehmen. Dann hast du natürlich auch eine verzögerte Magenentleerung. Bedeutet, die Nahrung bleibt vielleicht ein bisschen länger im Darm. Dadurch hast du so ein Gefühl von vielleicht auch Schwere oder generell dich so ein bisschen, ja, aufgebläht zu fühlen. Und natürlich wird super viel davon im Dickdarm dann erst fermentiert. Das heißt, da hast du auch automatisch sehr viel Gasbildung. Machst du denn was auf dein Müsli drauf, Thorsten? Also du isst ja wahrscheinlich nicht nur die Haferflocken so, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang. Was schmeißt du denn da so alles drauf?
Also ich mache da sehr gerne Nüsse rein und was ich auch immer total lecker finde, ist so ein bisschen tiefgefrorene Beeren. Ah, okay. Mal kurz so in die Mikrowellen, so für 20 Sekündchen und die rühre ich dann wieder drunter und dann eben so eine, meistens ist eine Nussmischung, es ist eine Paranuss, die werfe ich immer rein, okay. Weil Paranüsse sind ja auch super. Dann so ein paar Walnüsse, ein paar Haselnüsse, also so querbeet einfach.
Finde ich ja auch richtig gut, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie sieht so gutes Frühstück aus. Jetzt werden vielleicht auch einige von euch da draußen sagen, ja toll, der Alex sagt, ich soll meinen Joghurt essen, dann soll ich da noch meine Beeren draufpacken, dann noch Nüsse und Samen und bla und blub. Ja, und jetzt vertrage ich es nicht. Warum erzählt er denn sowas? So, das ist natürlich gut und gesund, wenn ich es vertrage. Aber wenn du jetzt überlegst, Thorsten, du nimmst deinen Joghurt. Je nach Verträglichkeit hat der vielleicht Laktose drin. Könnte schon problematisch werden, weil es zu dieser Foodmap-Geschichte gehört. Dann hast du da natürlich deine Haferflocken drin, die ordentlich quellen. Dann machst du vielleicht deine Äpfel oder deine Beeren da oben drauf. Die enthalten natürlich Fructose. Je nach Menge kann das eine Herausforderung sein. Meistens nicht, aber es geht ja um die Gesamtsumme. Die Menge macht es am Ende des Tages. Dann hast du noch ein paar Nüsse und Samen, die du vielleicht oben drauf schmeißt. Die sind mega ballaststoffreich. Und wenn du dann noch so ein bisschen Superfood da oben drauf schmeißt, mit Chia, Leinsamen, was auch immer, dann hast du natürlich auch nochmal extrem viele Ballaststoffe, die auch noch wasserunlöslich sind. Also für den Körper auch eine gewisse Komplexität haben. Also du hörst schon, worauf ich hinaus will. Die Summe macht's und deshalb ist es oft leichter, dann vielleicht nicht gleich alles auf einmal zusammenzuschmeißen, auch wenn der Alex das für toll und gesund hält, wenn ich es nicht verstoffwechsle. Weil morgens hast du oft noch ein extra Problem, in Anführungsstrichen, weil der Darm ist nach der Nacht oft einfach ein bisschen sensibler. Und du musst dir dann ja vorstellen, die erste Mahlzeit trifft ja quasi auf ein leeres System. Und dann hast du oft dieses Problem, dass du eine relativ große Portion hast, die wird morgens dann auch noch oft schnell gegessen, weil viele dann auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule sind, wo auch immer hin. Dann hast du einen gewissen sensitiven Darm, ja, und dann sitzt du da in der Uni, bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer, denkst du, hast einen Stein verschluckt. Und das Gefühl wollen wir nicht unbedingt haben.
Aber es ist ja schon witzig. Man will sich gesund ernähren und dann gibt es eben genau diese Probleme, was ja zeigt, dass man eben für gewisse Lebensmittel wirklich diese Anpassungsphase braucht. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, der wirklich auch bei vielen für so ein bisschen, na, ich sag mal, für Verunsicherung sorgt. Und da kann man sich ja auch fragen, ist das ja die normale Anpassung? Also die Zeit, die der Körper jetzt wirklich braucht, um sich an diese volle Ladung gesunde Lebensmittel zu gewöhnen? Oder stimmt da vielleicht was nicht? Also gibt es denn irgendwie so einen Hinweis darauf, woran ich erkennen muss, dass sich mein Darm gerade an mehr Ballaststoffe und mehr Fermentation gewöhnt?
Ja, also zum einen natürlich der zeitliche Zusammenhang. Das heißt, ab dem Moment, wo du anfängst, dich gesünder zu ernähren, dass du sagst, okay, ich habe einen klaren Zusammenhang, weil ich jetzt die und die Lebensmittel gegessen habe, spüre ich von meinem Körper darauf eine Reaktion. Dann, dass du einen Verlauf hast, dahingehend, dass du sagst, okay, das ist mal mehr, mal weniger. Nicht, dass du immer dich aufgedunsen fühlst oder immer aufgebläht oder so, sondern dass du sagst, okay, ich kann das in eine Relation setzen. Das heißt, bei gewissen Lebensmitteln kommt das vor, das wird aber im Laufe der Tage oder Wochen tendenziell weniger. Und dass du natürlich nur das Gefühl hast von Völlegefühl, allgemein aufgeblähter Bauch, vielleicht Blähungen, dass du dieses Gefühl hast, aber ohne zusätzliche sonstige Beschwerden. Ne, dass du jetzt keine klassischen Magenschmerzen hast in dem, sondern sagst, okay, ich kann das wirklich darauf zurückführen und das ist mir auch ganz wichtig, dass du andere Probleme ausschließen kannst. Dass du sagst, hey, mir geht's ja allgemein gut. Das heißt, ich habe ein gutes Allgemeinbefinden, mein Energielevel ist gut, ich habe kein Krankheitsgefühl, sondern ich merke halt einfach nur, ich habe einen aufgeblähten Bauch, ich bin aber ansonsten gut drauf. Und dann kannst du, glaube ich, sagen, dass vieles dafür spricht, dass der Darm sich einfach nur gerade in so einer Anpassungsphase befindet, ohne zu sagen, ich tue gerade meinem Körper nichts Gutes oder ich habe vielleicht eine andere Form von Erkrankung, die ich gerade wegignoriere.
Mhm. Gut, wenn wir jetzt mal über diese Anpassungsphase hinaus schauen und es gibt weiterhin Probleme, die auftreten, wenn ich diese Lebensmittel esse, dann ist ja wahrscheinlich auch irgendwo der Punkt da, wo man mal genauer hinschauen sollte, oder? Weil dann liegt es ja unter Umständen nicht nur an diesen gesunden Sachen.
Was wichtig ist, worauf man auf jeden Fall achten sollte, sind so ein paar Punkte. Zum einen natürlich, wenn ich keine Besserung sehe, also wenn dieser Blähbauch quasi nicht weniger wird, also wenn die Beschwerden quasi gleich bleiben oder sogar noch zunehmen, weil einfach keine, ich sag's mal, keine Gewöhnung erkennbar ist. Dann, wenn du wirklich starke oder belastende Symptome hast, also ausgeprägte Schmerzen, ein massives Druckgefühl, wenn du wirklich sagst, das kann nicht mehr normal sein, so nach dem Motto. Dann natürlich auch, wenn Symptome entstehen, wie zum Beispiel starker Durchfall oder Verstopfung, also in beide Richtungen, wenn sich das nicht gut reguliert, wenn das neu ist oder halt deutlich verändert ist im Körper oder auch zum Beispiel sehr unregelmäßiger Stuhlgang, also wenn sich das extrem verändert, weil das sollte sich natürlich zum Positiven eigentlich verändern und nicht entweder in das eine Extrem, Durchfall oder das andere Extrem, Verstopfung übergehen. Oder auch, wenn deine Toleranzen super gering sind, also wenn es schon eine super kleine Menge dazu führt, dass du starke Beschwerden hast. Also, dass viele Lebensmittel einfach plötzlich gar nicht mehr vertragen werden. Und du zum Beispiel, was weiß ich, beim Thema Laktose eine Minimenge Milch dem Körper zuführen würdest und sofort Durchfall kriegen würdest oder so. Und es gibt ja nicht alles, was ich den Körper antrainieren kann. Ich kann nicht zu ihm sagen, hey, du sollst auf einmal Laktose komplett wieder so verstoffwechseln wie vor 20 Jahren, so nach dem Motto. Also, da muss man schon schauen, liegt das vielleicht an einem anderen Problem, weil nicht alles ist in dem Sinne trainierbar. Und dann sollte da mal wirklich mal genauer hinschauen.
Es geistert immer mal wieder dieser Begriff Dysbiose rum. Viele hören dann schnell, deine Darmflora ist kaputt. Wie ordnest du das ein? Also ja, das ist so ein bisschen Fragezeichen bei vielen. Also wie hängt das alles zusammen?
Ganz neutral erstmal wissenschaftlich betrachtet, heißt das einfach nur eine Dysbiose, dass ich eine Veränderung oder eine Verschiebung von meinem Mikrobiom habe, dass sich diese Zusammensetzung verändert. Bedeutet, ich habe andere Bakterienarten, andere Verhältnisse, Zusammensetzung, eine etwas andere Aktivität von meinem Mikrobiom. Heißt erstmal im Umkehrschluss, das ist nicht automatisch schlecht, weil es gibt ja auch kein perfektes Mikrobiom. Es gibt da riesengroße Unterschiede. Das hat man auch gemessen von Leuten, die sich perfekt und gesund ernähren. Und allen geht's super und du nimmst davon 1000 Menschen. Das Mikrobiom ist bei 30% gleich und 70% sind komplett unterschiedlich. Also das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und diese klassische, im Alltag vielleicht oft gedachte Verkürzung dieser Thematik, Beschwerden gleich Darmflora kaputt, gleich Dysbiose. Das möchte ich eigentlich so nicht stehen lassen, denn es gibt keine ideale Darmflora für alle. Und wenn ich Beschwerden habe, ist auch nicht automatisch mein Mikrobiom gestört. Es kann aber möglich sein, dass ich vielleicht im Moment eine Dysbiose habe, was aber positiv wäre, weil sich einfach mein Mikrobiom verändert. Deshalb gibt es nicht unbedingt diesen Test für die Dysbiose oder irgendwas anderes. Das wird oft einfach nur super negativ betrachtet und man sollte schon so einem Umstellungsprozess im Körper ein bisschen Zeit geben. Natürlich gibt es solche Formen von Dysbiosen, die krankhaft bedingt sind. Ne? Über die reden wir jetzt nicht. Es geht ja nur darum, was verändere ich durch meine Ernährung? Und du kannst nicht einem Menschen einfach, wenn du ihn vor die Stirn guckst, sagen, du hast eine Dysbiose oder nicht. Das ist wirklich nur eine Frage von Austesten, anschauen, welche Lebensmittel vertrage ich, welche nicht und wie gehe ich damit am besten einfach um, denn die Interpretation davon ist wirklich eher komplex, anstatt das einfach so als Begriff draußen in die Instagram-Welt zu schmeißen.
Es gibt ja dieses Phänomen, immer wenn Menschen etwas verändern möchten, dann tun sie das manchmal extrem. Also das ist zum Beispiel dann Anfang des Jahres, wenn alle in die Fitnessstudios rennen und bis auf Teufel komm raus trainieren, irgendwann aber wieder die Lust verlieren. Genauso ist es ja mit der Umstellung zu einer gesünderen Ernährung. Also zum Beispiel, man hört, Ballaststoffe sind toll. Dann schaufeln sich die Leute unfassbar viele Ballaststoffe rein, essen vielleicht noch riesige Rohkostportionen, Bohnen und mehrere fermentierbare Produkte zu einer Mahlzeit und wundern sich natürlich am Ende des Tages, dass das irgendwie so ein bisschen rumpelt in der Magen- oder Darmgegend. Ne? Und dann wird unter Umständen ja auch noch zu wenig getrunken. Ja, und dann ist eben in den Social-Media-Geschichten ja immer dieses ständige, ja ich sag mal, Updaten oder Nachlegen von irgendwelchen Superfood-Trends oder tollen Toppings und es ist ja irgendwie manchmal wirklich so ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Also wie siehst du das so von der Warte aus, wie geht man sowas entspannt an, ohne jetzt wirklich den, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, den Darmhammer da zu kriegen, wo es einem dann total dreckig geht am Ende.
Ja, du hast schon gerade das tolle Beispiel genannt, Fitnessstudio. Das ist oft das größte Problem bei allem, was wir Deutschen so machen. Zu viel, weil der Gedanke immer da ist, viel hilft viel. Das ist irgendwie bei uns Deutschen so drin, keine Ahnung warum. Das heißt, viele fangen damit an, entweder eine extrem große Portion zu essen, also das heißt, sie sagen jetzt so, das war's mit der ungesunden Ernährung, heute Abend esse ich dann jetzt die komplette Gemüsepfanne und sonst nichts. Also ein Kilo Gemüse. So, da braucht man sich nicht wundern, wenn der Magen-Darm-Trakt anfängt ein bisschen zu rebellieren und sie steigern es dann extrem schnell, viel zu schnell. Das heißt, sie haben vielleicht vorher 10 Gramm Ballaststoff am Tag gehabt und sagen jetzt, so, jetzt brauche ich die anderen 20 Gramm auch noch, weil Alex hat gesagt, 30 Gramm Ballaststoff am Tag sind gut. Und dann sagen die, ich fange jetzt an mit Vollkorn, den Haferflocken und den Hülsenfrüchten und super viel Gemüse. Ja, dann kann das für den Körper einfach eine gewisse Überforderung am Anfang sein, weil sein System noch nicht dafür ausgelegt ist. Dann hat es natürlich auch das Thema Rohkost gerade mal angesprochen. Ich finde Rohkost richtig gut, aber das ist für den Körper echt eine Herausforderung. Also egal wie gesund ihr euch ernährt, zu viel Rohkost. Wenn ich da probiere, mehr als ein halbes Kilo Rohkost am Tag zu essen, das kann kein Magenverstoff wechseln. Deshalb ist es einfach rein mechanisch super schwer zu verdauen und ist einfach in einer relativ harten Struktur, wenn es nicht zubereitet wird, in der Art und Weise über Erhitzen oder ähnliches, Dämpfen, Dünsten oder so. Und dann hast du gerade noch diese, ich glaube, Topping-Kultur hast du es oder so genannt.
Ja, ja, diese ganzen Topping-Geschichten, was man immer so bei Instagram oder TikTok sieht, was sich die Menschen da alles draufschmeißen aufs Essen.
Weißt du, Thorsten, finde ich auch richtig gut. Ich sage ja auch häufiger mal so übers Müsli so ein bisschen Leinsamen drüber oder ähnliches. Wenn ich aber anfange, die Packung da aufzureißen und ich nehme die Chiasamen und die Leinsamen und die Nüsse und dann schmeiße ich mir das alles auf mein Müsli drüber, das kriege ich nicht verstoffwechselt. Wenn ich auf einmal so eine Portion habe von 40, 50 Gramm Ballaststoffen in einer Mahlzeit, das ist anatomisch nicht machbar. Ernährungsphysiologisch sagt da kein Magen-Darm-Trakt, ich wäre dabei. Und was halt leider oft, und das klingt jetzt ganz banal, bei vielen Leuten ein Problem ist, die steigern die Ballaststoffzufuhr, aber ohne mehr zu trinken. Und man muss sich halt überlegen, Ballaststoffe brauchen extrem viel Wasser. Denn die Flüssigkeit muss mit angepasst werden. Denn natürlich quillt das Ganze ja im Darm auf. Meine Verdauung muss erstmal das schaffen und ich brauche deshalb unglaublich viel Wasser. Also wenn ihr anfangt, Ballaststoffe zu steigern, bitte unbedingt Wasser mit dazu nehmen. Ganz, ganz entscheidender Aspekt.
Jetzt mal was aus der Kategorie, so machst du es besser, damit man sich das alles mal so ein bisschen besser vorstellen kann vielleicht. Lass uns doch mal so eine Mahlzeit nehmen, die vielleicht auf dem Papier erstmal super gesund aussieht, aber die für empfindliche Menschen ein regelrechter Blähbauch-Cocktail sein kann.
Also ich glaube, weil wir das Frühstück gerade eben hatten, wäre das ganz praktisch, das zu nehmen. Diese typische, wie nennen wir das mal, Haferflocken-Porridge-Irgendwas-Bowl, so wird es ja dann leider ganz oft auch noch genannt, damit es noch einen fancy Namen hat. Wo dann ganz viele Leute die Haferflocken reinschmeißen, dann aber nicht als Overnight-Variante und schon mal quellen lassen, sondern die Haferflocken werden reingeschmissen, dann kommt ein Joghurt dazu. Dann schmeiße ich mir noch den Apfel vielleicht da drauf oder die Beeren, dann schmeiße ich mir Chiasamen da rein, Leinsamen, Mandeln und mache noch ein bisschen Honig drüber, was auch immer. Und dann habe ich natürlich eine Ballaststoffdichte, die unglaublich hoch ist. Ne? Also mit den Haferflocken, mit den Samen, mit den Nüssen da drin. Ich habe eine unglaubliche hohe Fermentationsrate, die der Dickdarm erstmal schaffen muss, gerade morgens, wo der Darm noch ein bisschen sensibler ist. Ich habe eine ganz interessante Verdauungsgeschwindigkeit, weil zum Beispiel Fett und Nüsse verlangsamen extrem die Magenentleerung und die Ballaststoffe quellen stark. Also kannst du dir schon hochrechnen, das ist ein explosiver Cocktail, den du da zusammen mixt. Also du hast dann eine Komplexität, wo der Darm sagt, oh, jetzt habe ich aber viele Aufgaben auf einmal. Mein Freund, das könnte jetzt schwierig werden.
Dann ist wahrscheinlich die Hälfte von all dem genau richtig. Oder wie würde ich es in dem Fall jetzt besser machen?
Also was ich machen würde, was das zum Beispiel das Frühstück mal wesentlich leichter machen würde. Ich würde mir jetzt zum Beispiel mein Porridge zubereiten. Ob ich jetzt die Haferflocken zum Beispiel mit so ein bisschen Mandelmilch oder was anderem eine Kleinigkeit erhitze und dadurch vorbereite, weil sie erhitzt werden, weil ich es jetzt Overnights-Variante mache, also die Nacht überstehen lasse, am Abend davor zubereitet habe, das wäre schon mal sehr gut. Dann haben sie schon mal diesen Quellaspekt quasi schon vor deinem Darm erledigt. Das heißt, sie haben schon vorher ihr Wasser gezogen. Das wäre schon mal ganz gut. Und dann nimmst du vielleicht noch eine kleine Portion, ob Beeren, ob Äpfel, was auch immer dazu, um noch diesen Fruchtanteil mit drin zu haben. Dann hast du halt einfach nur zwei Bestandteile, um es mal so einfach zu sagen. Die Haferflocken, vielleicht noch den Joghurt, okay, je nachdem, mit was du zubereitet hast, Mandelmilch, Wasser, egal was, und eine kleine Portion Obst. Und jetzt könntest du natürlich sagen, okay, vielleicht nehme ich nur mal eine Quelle als Topping. Und erstmal was Leichtes, was der Körper ganz gut verstoffwechseln kann. Und auch zum Beispiel so vorgeschrotete Leinsamen, so ein kleines bisschen, ist schon eine Herausforderung, aber davon eine kleine Menge, wäre vollkommen gut. Und dann könntest du ja das Leben wesentlich leichter machen, indem du sagst zum Beispiel, ich entzerre jetzt diese Komponenten und du würdest sagen, gut, den Rest zum Beispiel würde ich heute Abend über meinen Salat streuen, an meiner Nussmischung, Samen, was auch immer ich da so habe, und als Nachmittagssnack baue ich ein paar Nüsse ein. Dann hast du nämlich auch all diese ganzen gesunden Bestandteile trotzdem in deinem Körper gehabt, aber halt nicht alle in einer Mahlzeit. Dann sagt der Körper garantiert, du mein Freund, ich bin dabei. Und wenn der so zubereitest, vielleicht durch morgens das Porridge leicht erwärmt oder als Overnight Oats, die Nüsse für später aufhebst und nur ein Topping oben drauf packst und den Rest vielleicht abends oder mittags über einen Salat oder das Gemüse, ich glaube, dann freut sich dein Körper schon definitiv.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Beispiel mit dem Sport zurückkommen. Wenn die Leute das so Anfang des Jahres total übertreiben, dass sie irgendwann spätestens im Februar keinen Bock mehr haben, ins Fitnessstudio zu gehen, so kann es ja eben auch mit diesem Vorsatz der gesunden Ernährung aussehen. Also wenn man dann halt merkt, okay, ich esse jetzt so viele gesunde Sachen, aber irgendwie bekommt es mir nicht, der Bauch, der fühlt sich irgendwie aufgebläht an und irgendwie ist es das nicht, dann reagiert der eine oder andere vielleicht doch mit weglassen. Das heißt, der isst kein Brokkoli mehr, Haferflocken stehen dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Ecke und werden nicht mehr zubereitet. Ja, und am Ende setzen dann viele auf die sogenannten sicheren Lebensmittel, die man halt gewohnt ist oder die der Körper gewohnt ist. Aber das ist ja eigentlich auch der falsche Weg, denn wir brauchen ja gerade diese gesunden Nährstoffe, wie auch die in den Hülsenfrüchten sind beispielsweise. Gibt es denn vielleicht so eine Art Test, die man machen kann, Alex, um rauszufinden, was der Trigger für einen persönlich sein könnte? Also statt jetzt auf Verdacht alles zu streichen einfach.
Thorsten, super wichtiger Aspekt, weil das ist ja genau das, worum es im Kern geht. Wir reden ja die ganze Zeit über gesunde Lebensmittel und welche Probleme sie uns bereiten. Und jetzt soll natürlich keiner denken, oh ja gut, dann lasse ich das ja mit der gesunden Ernährung, wenn das nur Probleme gibt. Sondern nee, es geht ja genau darum, nicht, was muss ich alles streichen, sondern was ist eben genau mein persönlicher Trigger und in welcher Menge. Also, wie teste ich das Ganze jetzt halbwegs sinnvoll, statt pauschal zu sagen, ich verzichte jetzt auf gesunde Lebensmittel, was natürlich komplett das Gegenteil wäre von dem, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Ich glaube, ich würde als erstes damit anfangen, die Komplexität einfach zu reduzieren. Also für ein paar Tage erstmal einfache Mahlzeiten zu bereiten. Das heißt einfach nur wenige Zutaten, eine gut verträgliche Basis zu haben, um einen relativ entspannten Ausgangszustand zu generieren. Wie ich es gerade eben beispielhaft anhand des Müslis, Overnight Oats, Porridge, wie auch immer ihr es nennen wollt, beispielhaft mit reingebracht habe. Dann würde ich unbedingt gezielte Tests machen mit einzelnen Lebensmitteln. Denn ein Lebensmittel kann ja in einer geringen Portion gut vertragbar sein, dann kann ich das ja gerne weiterhin nutzen, wenn das keine großartige Reaktion bringt. Das heißt, einfach sagen, beim Mittagessen oder beim Abendessen zu meinem Stück Lachs, was ich da liegen habe, und den Kartoffeln, von denen ich beides weiß, vertrage ich gut, kommt jetzt an dem einen Abend mal ein bisschen Brokkoli dazu. Oder ein bisschen Blumenkohl, was ich vielleicht vorher noch nicht so gegessen habe, aber mal gucken will, hey, das habe ich gehört, das ist gesund, das will ich mal ausprobieren, weil ich dann präzise ja sagen kann, ist es dieses Lebensmittel, ja oder nein. Und dann halt wirklich bewusst zu variieren und dann auch mit der Dosis mal ausprobieren, okay? Wenn ich jetzt so 4-5 Rosenkohl dahin packe, kein Problem. Wenn ich davon so 20-30 esse, Problem. Das heißt, bewusst die Dosis zu variieren und zu schauen, hey, ab wann habe ich denn damit ein Problem? Um zu gucken, wie kann ich damit umgehen und dann erst langfristig zu schauen, kann ich auch das Ganze kombinieren. Also beim Frühstück dann zu sagen, hey, das funktioniert ganz gut mit der Nussmischung, packe ich noch ein paar Leinsamen dazu, bekommt mir das gut, ja oder nein. Und das dann wirklich reproduzierbar zu beobachten, die Reaktion sich anzuschauen, einzuordnen und zu sagen, nicht sofort zu urteilen, sondern es einfach mal auszuprobieren. Ich steigere langsam mich da rein, von der Menge, von der Komplexität, von den Zutaten, um zu schauen, was vertrage ich nicht so gut und eigentlich langfristig eher herauszufinden, ich vertrage eigentlich relativ viel davon meistens, nur wie groß, in welcher Menge und in welcher Zubereitung. Und dann bist du garantiert auf dem richtigen Weg.
Also letztendlich kommt es drauf an, sich so ein bisschen ranzutasten. Also wenn ihr jetzt auch merkt, dass die gesunde Ernährung manchmal zu Druck, zu Blähbauch führt bei euch, also zu diesem berühmten Völlegefühl, dann haben wir jetzt noch mal ein paar ganz entscheidende Tipps für den Alltag, wie ihr euch wirklich so in ein, zwei Wochen systematisch rantasten könnt an mehr Verträglichkeit, ohne dass ihr direkt in diese ja Verbotslogistik rutschen müsst, die Alex gerade so schön angesprochen hat. Denn wir möchten natürlich, dass ihr euch gesund ernährt. Und darum hier nochmal die Essenz, sprichwörtlich, aus dieser Folge. Die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, Portion und Kombination. Ganz wichtig. Das heißt, ich würde erstmal anfangen, keine riesigen Portionen an Ballaststoffen in den Körper zuzuführen, sondern lieber mehrere kleine und nicht zu viele von diesen fermentierbaren Lebensmitteln zu kombinieren, sondern sich da langsam ranzutasten, um auch wirklich zu schauen, welche Mengen kann ich gut vertragen und entspannt in einer Mahlzeit unterkriegen. Tipp Nummer 2. Die Zubereitung ist ganz entscheidend, weil gerade gedünstetes Gemüse zum Beispiel ist wesentlich leichter verdaulich als rohes. Aber auch gekochte oder gut eingeweichte Haferflocken belasten den Darm wesentlich weniger. Auf solche Dinge bitte unbedingt achten und das ausprobieren, denn so kann ich aus einem Lebensmittel ganz einfach eine sehr bekömmliche Variante machen, die trotzdem noch genauso gesund ist. Tipp Nummer 3. Es klingt so banal, aber trinken, trinken, trinken. Ich brauche ganz viel Wasser, weil all diese Ballaststoffe, zum Beispiel auch gerade die wasserlöslichen Ballaststoffe, warum heißen sie so, extrem stark aufquellen und das brauche ich unbedingt, um meinem Körper etwas Gutes zu tun, weil der Körper dann es wesentlich besser verstoffwechseln kann. Tipp Nummer 4, und der geht raus an euch da alle und vor allen Dingen auch an Thorsten, Essgewohnheiten optimieren. Also Mahlzeiten bewusst, langsam und gut kauen, um sie perfekt verdauen zu können. Denn wenn ich Stress habe beim Essen, super schnell esse, müsst ihr euch das vorstellen, alles, was ich sehr, sehr unverdaut in meinen Magen da reinschmeiße, weil ich kaum drauf rumgekaut habe. Der Mund ist quasi schon der erste Magen und alles, was der vorbereitet, macht es danach umso leichter, es zu verstoffwechseln. Und als letzter Tipp, weil wir es schon mal extra als kleine Folge hatten, hier nochmal als Orientierungshilfe. Selber fermentieren. Weil, wie cool ist das, wenn ich selber ein Lebensmittel wie zum Beispiel das Sauerkraut oder Ähnliches herstelle und fermentiere, dann habe ich ja schon ein fermentiertes Lebensmittel, was ich meinem Körper zuführe und ich habe quasi schon die ganzen tollen Inhaltsstoffe vorbereitet für meinen Darm dahingelegt und er braucht sie nur noch verstoffwechseln. Wie toll ist das? Deshalb dafür haben wir eine Anleitung mal gebastelt. Wer die haben möchte, schreibt uns gerne.
Ich habe mir gerade so ein Post-it auf die Stirn geklebt mit einer großen 4 drauf, Alex. Tipp Nummer 4. Nicht schlingen, langsam essen, aber ich habe mich da wirklich sehr gebessert in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ja, mit dem positiven Nebeneffekt, ich bin auch viel früher satt. Das ist, ja, genau. Oder ich sage mal so, ich muss weniger essen, um satt zu werden. Das ist ja letztendlich das Ziel der ganzen Geschichte hier. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zum Podcast, zu dieser Folge oder vielleicht sogar Anregungen habt zu Themen, die ihr unfassbar gerne mal bei Gesund gefragt hören möchtet, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Am besten über Instagram, Podcast Gesund gefragt. Da sind eure Nachrichten bestens bei uns aufgehoben. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, freuen uns auf die nächste Folge mit euch und bis dahin. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.